Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Motivation und Vorbereitung für die Mission. Als die Frauen von Jesu Auferstehung erfuhren, rannten sie zu den Jüngern, um diese frohe Botschaft ihnen mitzuteilen. Welche Erfahrung mit Jesus versetzt uns in so eine große Freude, dass wir es nicht erwarten können, anderen davon zu erzählen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich freue mich, dass wir uns heute wieder treffen können und dass du dich zugeschaltet hast zum Thema Motivation und Vorbereitung für die Mission. Ich möchte die Gesprächsrunde, die wir heute hier sind, noch kurz vorstellen. Ich beginne hier zu meiner Linken mit dem Hannes, dann haben wir den Raphael, den Jonathan, den Andreas und ich bin die Yvonne. Und zu Beginn wollen wir noch mit einem Gebet starten. Unser treuer Heiland, danke, dass du die Mission in unserer Welt nicht alleine machst, sondern dass du uns Anteil dran haben lässt. Danke, dass du uns einen ganz klaren Auftrag gegeben hast und ich möchte dich jetzt bitten um deine Gegenwart und dass du uns hilfst, dass wir hier in dieser Runde und auch alle, die sich jetzt zugeschaltet haben, dass wir ein Stückchen mehr von dir und deinem Wesen begreifen, aber auch mit einer größeren Motivation uns dran machen, uns selbst für dieses große Werk vorzubereiten. Ja, hilf uns, dass wir mit jeder Phase unseres Seins dich verkünden, damit du sehr bald wiederkommen kannst, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Ja, in der letzten Woche haben wir uns damit befasst, welche Ausreden uns einfallen, wenn es ums Thema Mission geht. Und heute wollen wir darüber nachdenken, was eigentlich unsere Motivation ist und wie wir uns am besten auf die Mission vorbereiten können. Ich möchte euch kurz aus einer modernen Bibelübertragung, möchte ich fast sagen, ein paar Verse vorlesen, die euch ganz bekannt sind, die Jesus kurz vor seiner Gefangennahme zu seinen Jüngern gesagt hat. Da heißt es in der Übersetzung das Buch: Lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Das ist so. Denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt ihr auch sein. Wir wissen also, Jesus ist in Vorbereitung. Er bereitet sich vor auf uns und er ist sehr motiviert, dass alles fertig ist. Jetzt sitze ich hier mit drei Predigern und einem angehenden Prediger und ich würde gern wissen, was motiviert dich zum Predigtamt? Mission ist ja so ein großer Teil eures Berufsbildes, dass mich interessieren wird, was ist deine persönliche Motivation?
Bei mir hat es mit meiner Bekehrung zu tun. Also ich habe Gott das erste Mal so richtig persönlich erlebt und das hat so viel in meinem Leben verändert. Und ich wollte einfach, dass andere Menschen das auch erleben können. Und so bin ich erstmal auf eine Missionsschule gegangen, um einfach zu wissen, wie kann ich in meinem Alltag besser meinen Glauben mit anderen teilen. Habe die ersten Bibelstunden gegeben, das erste Mal also meinen Glauben so bewusst geteilt. Und dann zu erleben, wie Menschen diesen Gott auch kennenlernen, den ich kennengelernt habe. Und dann auch diese Entscheidung zu machen, das motiviert so ungemein. Und jetzt als Pastor nicht nur ein paar Stunden in der Woche dafür opfern zu können, sondern vollzeitig, das ist der Grund, warum ich da bin, weil das mir am meisten Spaß macht. So.
Sehr schön, man merkt schon, es erfüllt dich.
Geht bei mir auch in eine ähnliche Richtung. Es hat eigentlich im Privaten, in Anführungszeichen, angefangen, dass ich in meiner Jugendgruppe daheim, in meiner Heimatgemeinde, wir würden sagen, Gott erlebt habe. Es war eher so die Sache, dass, obwohl ich eine, sagen wir es, eine nervig rebellierende Art hatte und das leider dann auch in den Jugendstunden kundgetan habe, zu Themen, die mich eben betroffen haben, waren da Leute, die auf mich eingegangen sind, auch dann später Leute, die mit mir dann hier studiert haben, die von außerhalb der Adventgemeinde kamen, wo ich aber bei ihnen gesehen habe, dass da was anders ist. Die haben Ausbildung oder Studium gehabt und genauso viele Probleme und Herausforderungen und Unsicherheiten. Und dann habe ich aber gesehen, was mit ihnen da gemacht wurde. Und ich würde da auch andocken, dass dann meine Bekehrung über Monate und Jahre ging, sich zusammensetzend aus vielen Einzelevents. Und die ich dann irgendwann zu diesem Punkt kam, ich habe eine Ausbildung damals gemacht, aber ich wollte Lehrer werden und ich wollte aber Lehrer werden mit Ewigkeitsinhalt. Es war mir nicht mehr genug, weil ich so begeistert war, weil auf einmal ich Erfahrungen erlebt habe mit Gott und dann auch Vergebung. Das war ein großer Punkt bei mir, dass ich aus vergangenen Fehlern nicht nur habe lernen dürfen, sondern erfahren habe, ich kann mit Gott da nochmal ansetzen, ich bin da nicht verloren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gedacht, ich bin halt hoffnungslos in diesem Bereich meines Lebens durchgefallen, geht nicht mehr. Und wenn man diese zweite Chance mal bekommen hat, das macht was mit einem. Und jetzt darf ich, so wie du auch, Vollzeit machen und darf auch meinen Lebensunterhalt ein Stück weit damit bestreiten. Das ist für mich quasi ein Stück weit das Hobby zum Beruf geworden, weil es eben über dieses Leben hinausgeht.
Bei mir war es so, nach der Schulzeit, nach der Matura, habe ich einige Jahre bei einer Versicherung gearbeitet und Lebensversicherungen ausgezahlt. Ich war damals durchaus engagiert in der Gemeinde, war schon Sabbatschulleiter in meiner kleinen Gemeinde dort in Wien. Aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist das der letzte Sinn im Leben? Ich habe mir dann gedacht, wenn ich das so die nächsten Jahrzehnte weitermache bis zur Pensionierung und dann zurückblicke auf mein Leben, alte staubige Akten, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich war natürlich gut in der Gemeinde integriert und auch engagiert. Da geht noch mehr sozusagen und habe dann begonnen, Theologie zu studieren. Es war für mich also der Lebenssinn verwirklicht, viel besser verwirklicht als in irgendeinem anderen Beruf.
Dann hast du nicht nur das Leben versichert, sondern die Menschen zum Leben geführt.
Ja, das Leben verlängert, unter Anführungszeichen.
Ich muss sagen, mir geht es da relativ ähnlich wie dir. Ich fand das auch ziemlich spannend. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht in einem großen Konzern, wo ich auch ziemlich gute Perspektiven hatte. Also die Firma hat auch große Pläne mit mir gehabt. Die wollten mich auch weiter finanzieren, dass ich auch hätte studieren können und da auch eine gute Position hätte belegen können. Ich kam aber irgendwann an den Punkt, wo ich eben auch gleichzeitig viel in der Gemeinde gemacht habe. Ich habe auch schon gepredigt und mich in anderen Projekten und so weiter eingebracht. Und ich habe gesehen, okay, ich habe die Arbeit in der Industrie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe aber auch auf der anderen Seite die Arbeit für die Kirche gehabt. Und irgendwann kam ich so an den Punkt, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, was bleibt denn am Ende des Tages von dem, was ich leiste? Ja? Ich kann für einen großen Konzern arbeiten, viel Geld erwirtschaften. Und ich habe gesagt, okay, es macht mir auch Spaß. Ich hatte einen sehr guten Beruf, der mir sehr viel Freude gemacht hat. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass am Ende des Tages hat es mich dann doch mehr erfüllt, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu Gott zu führen und damit auch für Gott zu arbeiten, als für diesen großen Konzern. Und so war das für mich auch persönlich irgendwann so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das nicht mehr nebenher machen und Schlaf dann dafür opfern, um für die Kirche arbeiten zu können, sondern ich habe gesagt, ich möchte Vollzeit für Gott arbeiten und habe seitdem eben auch nie vermisst, obwohl ich auch in der Industrie sehr gute Aufstiegschancen gehabt hätte und auch sehr viele Perspektiven gehabt hätte, war das etwas, was ich bis jetzt immer noch nicht bereue, weil ich sage, es ist etwas, was mir Erfüllung bringt am Ende des Tages.
Sehr schön. Wolltest du noch was sagen?
Es ist einfach dieses, ich habe mir die Frage gestellt, ich möchte gerne mehr Ewigkeitsinhalt in meinem Leben haben und den Beruf, was auch immer ich dann wähle. Pastor war nicht auf meiner Agenda mit drauf, ich war noch im Lehramtsstudium drin. Aber ich habe gemerkt, ich muss irgendwo hin, wo ich sage, ich habe es in diesem Teil in meinem Arbeitsleben zu so einem Umfang drin, wo ich sage, das passt, weil bei mir war es auch ähnlich. Ich hätte es auch als Lehrer machen können. Beste Gelegenheit. Und dann habe ich aber für mich als Jonathan gemerkt, in dieser Situation, ich möchte es weitergeben und möchte aber lernen, wie ich es noch besser machen kann. Das hat mich dann eher so ein bisschen Richtung Theologiestudium erstmal gebracht. Ich möchte da noch professioneller drin werden.
Also ich danke euch für euer persönliches Zeugnis. Das ist sehr schön. Gehen wir in den Bibeltext und schauen wir uns da eine eine motivierende Situation an. Gehen wir in Lukas Kapitel 24. Und wahrscheinlich ist es gut, diese 12 Verse mal zu lesen. Wir haben heute eh noch ein paar Abschnitte. Hannes, würdest du gleich anfangen? 24, 1 bis 12.
An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Mhm.
Danke. Was hat also hier die Frauen motiviert, Jesu Auferstehung gleich frei raus zu verkünden?
Ja, offensichtlich war es die Begeisterung. Ich meine, zu wissen, also sie haben sich sicher die Frage gestellt, warum ist diese Gruft hier, warum ist sie leer? Und dann begreifen sie, ja, Jesus muss auferstanden sein. Und das wollen sie natürlich anderen erzählen. Ich meine, das war ihre Hoffnung. Und alles ist anders gelaufen, als sie sich ja das vorgestellt hatten. Das war die schönste Botschaft, die es jetzt nur geben konnte. Und natürlich, wenn du vor Glück etwas erfährst, willst du es ja auch anderen weitererzählen. Und so sind sie ihren Weg gegangen.
Ich meine, sie sind ja ganz traurig zum Grab gegangen. Sie wollten das nachholen, was sie durch den Sabbatanbruch nicht vollenden konnten, nämlich Jesus da einbalsamieren und so wie das halt damals üblich war, hier einzuwickeln und so weiter. Also ihre Stimmung ist sicher gedrückt und bedrückt. Und dann kommen sie hin, das ist alles ganz anders als erwartet. Und dann kommen die Engel und so weiter. Und ihr Stimmungsbild muss sich radikal geändert haben. Und das wollen sie weitergeben. Und die sagen, ach, Frauengeschwätz.
Gerade wenn ich mir anschaue, wer hier dabei ist, Lukas gibt uns ja auch Namen, wen diese Personen da zurückbekommen haben, ich denke da jetzt an Maria Magdalena, bis zum Freitag, für die gesamte Gruppe hast du ja, Hannes eben schon angerissen, lief alles super. Der Einzug, das hat man sich ja so erträumt. Und wer Jesus für diese Maria ist, wenn man da die Berichte durchliest, das ist ja nicht nur einer, der ihr Zuwendung gegeben hat und so weiter, sondern er hat ihr sprichwörtlich das Leben wieder gerettet, in mehrerlei Hinsicht. Hat sich um ihren Bruder gekümmert, der auch aus den Toten wieder auferstand. Wenn ich mir vorstelle, dass Leute, die ich jetzt vermisse und die nicht mehr leben, wieder da sind und die noch nicht mal mein Erlöser sind, da hätte ich schon eine unbändige Freude. Und hier kommt aber beides zusammen bei Jesus. Ein Freund der Familie und dann noch der Erlöser, was dann so nach und nach reinsickert. Ich finde es überhaupt spannend, dass sie danach noch diesen emotionalen Stimmungswechsel noch haben aushalten können. Ich kann mir das nicht vorstellen, was da passiert. Von ganz unten auf der Skala zu ganz hoch. Aber das muss raus. Ich glaube, da haben sie nicht viel nachgedacht. Das muss einfach.
Okay. Wenn wir das so im Lukas-Evangelium lesen, dann sind die Frauen ja die ersten Zeugen für die Auferstehung. Und das ist eigentlich überraschend, weil damals im Judentum manche Berufsgruppen oder Bevölkerungsgruppen nicht als Zeugen gegolten haben. Also Hirten zum Beispiel. Denk mal an die Anfangsgeschichte, Kindheitsgeschichte. Die Hirten vom Feld, die sind die Zeugen. Ja? Und hier sind es jetzt die Frauen, die galten auch nicht als Zeuge vor Gericht. Und wenn diese Evangelien erfunden wären, dann hätte man das besser erfinden können. Ja? Dann hätte man nicht die Frauen genommen. Also für mich ist das ein sehr klarer Hinweis auf die Glaubwürdigkeit auch dieses Berichts, auch dieser Auferstehungsgeschichte.
Ja, spannend. Sie sind so begeistert und erzählen das und es wird alles abgetan als Frauengeschwätz und nicht glaubwürdig, ja, so wie du es gerade erklärt hast. Schauen wir mal, wie es weitergeht und wie sich dieses Stimmungsbild bei den Jüngern verändert. Schauen wir in den Vers 36, vielleicht Jonathan, magst du den nächsten Abschnitt lesen, 36 bis 49, es sind ganz kurze Verse.
Vers 36. Mhm. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände, meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz und in den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe.
Hier ist so interessant, hier haben wir nicht die Begeisterung der Frauen, sondern hier lesen wir eigentlich zweimal, sie haben nicht geglaubt. Zuerst aus Furcht nicht und dann aus Freude nicht. Und trotzdem sagt Jesus, er möchte sie als seine Zeugen aussenden. Jetzt frage ich euch, was macht hier in dieser Geschichte den Unterschied? Den Unterschied von der Angst zur Freude und dann, was macht die Motivation, dass sie dann die Zeugen Jesu sein können?
Ich finde es spannend, wenn man sich gerade jetzt diesen Vers 37 anschaut, wo eben steht, sie meinten, sie würden einen Geist sehen. Als ich so gerade diesen Satz gehört habe, kam ja auch diese Begebenheit in den Sinn, wo Jesus zum Beispiel auf dem Wasser geht, auf dem See Genezareth. Und da sehe ich auch viele Parallelen an der Stelle, weil genauso wie damals sind sie auch hier wieder vollgeladen mit Emotionen. Sie haben vorher gehört, okay, die Frauen behaupten, Jesus wäre auferstanden, aber wir lesen, bis auf Petrus macht sich keiner die Mühe hinzugehen und zu gucken, stimmt das denn nun wirklich? Sie tun es einfach als Geschwätz ab und sagen, ah, das kann eh nicht stimmen. Und jetzt steht er auf einmal hier, und sie sind so immer noch voll mit Angst und Unglauben, dass sie das auch gar nicht wahrnehmen können. So wie Jesus damals auf dem Wasser ihn erstmal zurufen musste, fürchtet euch nicht, erscheint er auch hier und muss die Jünger erstmal beruhigen und sie davon überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist, obwohl er ja tatsächlich in ihrer Mitte steht. Also auch da finde ich das ziemlich spannend, was auch unsere Emotionen mit uns machen, wo wir eigentlich wissen, okay, rein vom Verstand her, Jesus ist hier anwesend. Und trotzdem waren sie so vollgeladen mit Emotionen, dass sie es gar nicht verstanden oder gar nicht aufnehmen konnten in dem Moment.
Also diese Stimmungsänderung bei den Frauen und dann auch bei den Jüngern, die Emotionen, das ist schon ein Faktor in der Geschichte. Aber im Schlussteil von Vers 44 steht ja auch, dass Jesus ihnen da aus dem Gesetz des Mose, aus den Propheten und aus den Psalmen alles erklärt, was ihn prophetisch betrifft. Das Gleiche hat er ja ein paar Stunden vorher mit den Emmaus-Jüngern gemacht. Gleiches Schema. Er hätte sagen können, schaut, da, das bin ich, die Wundmale sind vorhanden. Aber nein, er nimmt sich die Zeit, um ihnen das auch von der Schrift her zu zeigen. Das heißt, die Emotionen sind schon gut, aber das verstandesmäßige Erfassen, um was es geht, das gehört auch dazu und ist mindestens genauso wichtig, damit der Glaube eben eine gute Basis hat und auf längerfristig andauern kann.
Und dass Sie dann dabei überhaupt auch verstehen, um was es eigentlich bei diesem Glauben geht, denn diese ganzen physischen Beweise, die haben dann bei den Jüngern einfach nur realisieren lassen, oh, er ist da. Aber was ja dann dieses Bibelstudium, eigentlich diese Bibelstunden, die Jesus hier selbst erteilt, noch machen, ist ein Verständnis dafür zu geben, warum musste das so passieren? Was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet es noch, dass Jesus jetzt nicht nur da ist, sondern was hat er da gerade für mich gemacht? Auch das hat ja nach und nach erstmal ein bisschen sacken müssen bei allen, die dabei waren. Das heißt auch ein bisschen dieses, nicht einfach nur ein Tada, ich habe einen Trick gemacht oder ein Wunder gemacht, sondern da ist Bedeutung hinter. Hier geht es ja um Erlösung und nicht rein um eine Show, die wunderbar anzusehen ist.
Vielleicht noch eine Beobachtung, da in den Versen 47, 48 und 49, wenn man das so liest, denkt man auch automatisch an Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja. Jerusalem wird erwähnt, von dort aus soll die Mission funktionieren, Zeuge sein, das wird auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 erwähnt und zum Schluss steht Kraft aus der Höhe, dort steht dann ausdrücklich Heiliger Geist, aber das ist offensichtlich das Gleiche, die Kraft ist ein Wort, das da und dort auftaucht. Mit anderen Worten, ganz zum Schluss in seinem Evangelium kündigt Lukas schon was an, was dann in Apostelgeschichte 1 fortgesetzt wird. Das ist irgendwie so verschränkt, wenn man so will. Ja? Also die Auferstehung bewirkt schlussendlich das Zeugesein. Ich kann was erzählen, ich habe was erlebt, ich habe ihn berührt, betastet und so weiter. Denkt an den Thomas, der jetzt in dieser Geschichte noch nicht auftaucht, weil das dann erst eine Woche später ist. Aber diese Verschränkung zwischen Lukas Evangelium und Apostelgeschichte ist da sehr auffällig.
Und da kommen wir eh noch hin, dann werden wir in der Apostelgeschichte weitermachen. Ja, ich frage euch jetzt, diese Begründung aus der Schrift, welche Texte motivieren euch ganz besonders zur Mission? Welche Texte sind es? Ja?
Was ich eben interessant finde, ist die Tatsache, dass wir den Hinweis haben, dass Jesus ihnen hier, nachdem er auferstanden ist, nochmal erklärt, was es mit der ganzen Schrift auf sich hatte. Mhm. Diese Texte haben wir aber auch vorher schon, Jesus hat ja vorher schon oft genug versucht, ihnen zu erklären, dass er eben diesen ganzen Weg gehen wird, dass er eben leiden wird und sterben wird. Das heißt, er hat es vorher schon probiert und die Jünger haben es nicht verstanden. Jetzt liegt das in der Vergangenheit praktisch und er erklärt es ihnen jetzt. Und das Spannende an der, in dem Moment finde ich eben, dass Jesus hat ja die Jünger, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, schon in der Zeit, als sie mit ihm unterwegs waren, ja auch ausgesendet. Sie haben ja auch in der Zeit, wo sie mit ihm schon unterwegs waren, Leute getauft, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und sie kamen ja so begeistert zurück und sagen, uns sind sogar die Dämonen untertan, ja. Und was mich an dieser ganzen Begebenheit so begeistert, ist die Tatsache, dass die Jünger damals auch schon missionarisch aktiv waren, obwohl sie so vieles noch nicht verstanden haben. Und auch hier kommt Jesus und nimmt sich wieder die Zeit, ihnen das zu erklären, was geschehen ist. Und sie sind danach auch weiterhin missionarisch aktiv. Weil ich glaube, wir haben manchmal dieses Bild, dass, ja, wenn wir über Missionen reden, das müssen große, gebildete Leute sein, ja, die am besten noch studiert haben und sich schon Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht damit beschäftigen. Aber auch hier sehen wir immer wieder auf beeindruckende Weise, dass Jesus einfache Leute nimmt, die vielleicht noch nicht alles verstanden haben, aber die er trotzdem befähigen kann, auch da schon missionarisch aktiv zu werden und eben auch das Wort weiterzugeben.
Sehr wertvoll. Und was mir gerade auch kommen ist, ist, wenn wir mit anderen im Kontakt stehen und ihnen Bibeltexte erklären und wir merken, sie verstehen es nicht richtig, es ist nichts umsonst und vergeblich, weil irgendwann werden sie in irgendeiner Lebenssituation sein, wo sie es vielleicht verstehen werden. Ja? So wie bei den Jüngern. Ja, sammeln wir noch ein paar Abschnitte. Was sind so Texte oder Geschichten oder Textabschnitte, die euch motivieren, hinauszugehen?
Es gibt so viele Texte. Mir ist jetzt gerade 1. Johannes 3, Vers 1 eingefallen, wo beschrieben wird, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sein dürfen. Und einfach diese komplette Geborgenheit zu spüren, wenn du in einer Beziehung mit Gott bist, diesen tiefen Frieden. Ich glaube, es sind viele Menschen, die danach sehnen. Und ich habe es erfahren. Und ich möchte, dass andere das auch erleben und erfahren können. Und das motiviert mich, das auch zu teilen.
Schön.
Bei mir geht es auch in eine ähnliche Richtung. Ich denke da an Jeremia 29,11, wo genau der Gedanke des Friedens eben auch dabei ist, wo Gott selber spricht und sagt, schau mal, das sind die Gedanken, die ich über dich oder über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Warum? Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das motiviert mich, weil ich festgestellt habe, zwar nicht direkt aus eigener Erfahrung, aber trotzdem, dass wenn ich ein Gottesbild habe, was mit Angst besetzt ist, wo vielleicht es ein oder mehrere Götter gibt oder eine Kraft, die entweder unpersönlich ist oder so ein bisschen in Richtung Zeus auf dem Olymp geht. Also wo du wirklich immer Angst hast, hoffentlich beobachtet mich der Gott nicht und ich komme irgendwie so unerkannt durchs Leben. Das kann richtig viel Stress verursachen. Und dann diese Botschaft dann da reinzugeben, Gott ist anders. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Ich finde das befreit, weil ich glaube, es könnte nichts beklemmender sein, als einen Gedanken zu haben, okay, da gibt es einen Gott, der ist immer und überall, aber der will nichts Gutes für mich. Also da hätte ich wirklich Beklemmungsängste. Und dort ist das so ein bisschen wie so ein Gegenmittel für mich. Und dann auch noch Zukunft und Hoffnung. Das heißt, für das jetzt und für die Zukunft.
Ich möchte bei der Angst gleich noch einmal einhaken. Uns geht's ja manchmal so, dass wir nicht so mutig in der Mission sind. Und da schließe ich mich auch ein. Ja? Und was gibt uns jetzt die Kraft? Woher holen wir uns die? Da denke ich immer an diese Geschichte von Petrus, den wir da auch erwähnt gehabt haben. Ich denke da jetzt an die andere Geschichte im Hof des Hohepriesters. Er wird gefragt, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Nein, ich doch nicht. Und dreimal wird er gefragt, er verflucht und so weiter. Er hat richtig Angst. Und dann, Apostelgeschichte 2, sehe ich einen Petrus, der sich da vor tausende Menschen hinstellt, predigt und zum Schluss noch 3000 Leute getauft werden. Was ist da passiert? Er hat erstens was erlebt, nämlich die Auferstehung. Und zweitens, der Heilige Geist hat ihm geholfen. Ohne diesen Heiligen Geist hätte er den Mut nicht entwickelt. Und das ist für mich jetzt dieser Trost. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu wenig mutig bin oder zu feig bin, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, da geht viel. Und ich muss gestehen, ich habe auch schon ein paar Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich in so Missionssituationen stand, wo plötzlich die Idee, sage ich jetzt nicht von mir, sondern von Gott kam und ich den Leuten was mitgeben konnte und die Lebensgeschichte ja dann weiterverfolgt habe und die sind dann schlussendlich in die Gemeinde gekommen. Also da waren Dinge, wo ich sage, da hat der Heilige Geist mit mir, durch mich, ohne mein Zutun wirklich ein Wunder getan. Und das motiviert mich und ermutigt mich, weil ich sage, okay, Allah schaffe ich es eh nicht, aber der Heilige Geist, der kann sehr viel.
So, du bist schon in die Apostelgeschichte gesprungen. Dann gehen wir doch dort gleich hin. Apostelgeschichte Kapitel 1, dass wir den Anschluss haben von der Berichterstattung des Lukas. Denn wenn wir motiviert sind, und ich mag das sehr, dass jetzt niemand gesagt hat, ja, was ist die Motivation, der Missionsbefehl, ja, geht hin und ich muss das machen, weil Gott es mir aufgetragen hat. Nein, es motiviert euch, dass Gott euch erlöst hat und ihr das erlebt und diese Liebe zu Gott weitergeben wollt. Und das finde ich schön. Das haben sie also erlebt. Sie erleben in Kapitel 1, wie Jesus emporgehoben wird, vor ihren Augen weggenommen wird. Und dann sind sie da in ihrem Obergemach. Vielleicht, Raphael, magst du mal lesen 12 bis 17, die Verse 12 bis 17 und den Vers 22 dazu.
Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welchem Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es muss die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden.
Du kannst in den Vers 22 springen. Ja,
danke. Angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde. Von diesem muss einer Zeuge sein, seiner Auferstehung mit uns werden.
Genau, also Vers 21 hätte man wahrscheinlich dazu lesen müssen für diesen Satz hier. Jetzt wollen sie eben einen Mann aufstellen, der den Judas ersetzt. Was machen sie da also oben in diesem Obergemach? Da ist in der Lektion so ein Schwerpunkt drauf gelegt worden. Warum sind da 120 Personen beisammen? Vers 14 haben wir was stehen und dann eben die ganze Geschichte da mit der Wahl.
Es war halt auch ein Befehl von Jesus. Sie sollten warten, in Jerusalem verharren, bis der Geist gekommen ist. Und sie saßen nicht einfach irgendwie gelangweilt herum, sondern offensichtlich auch hier spricht Petrus zu ihnen, teilt etwas, was er so erfahren hat und erlebt hat. Und wahrscheinlich haben sie zusammen gebetet, die Bibel studiert oder die Schriften aus dem Alten Testament und ja, darüber nachgedacht, was das jetzt bedeutete, dass Jesus hier war und ja, sich einfach ausgetauscht haben.
Da zum Vers 14, einmütig, ist ja ein Wort, das wir so im Alltagsleben eher selten verwenden, habe ich mir dazu geschrieben, das kommt auch in etlichen anderen Passagen der Apostelgeschichte vor, im Kapitel 2, Kapitel 4, 7, 8, 12, 18, 19 und so weiter. Ist also eins der Lieblingswörter von Lukas in der Apostelgeschichte. Einmütig, das hat was mit Einigkeit zu tun, kein Streit mehr. Früher diskutieren sie, wer ist der Größte oder so. Nicht? Also das ist jetzt alles weg. Der Heilige Geist hat hier etwas bewirkt, hat sie also vorbereitet für die große Mission. Und sie beten sicher um Vergebung der alten Sünden und bereit sein für das, was jetzt der Auftrag in der Zukunft sein wird.
Und was hat jetzt mit dieser Nachwahl auf sich? Dass da jemand den Judas ersetzt, die hätten ja auch zu 11 weitermachen können.
Naja, 12 ist natürlich eine schöne Zahl in der Bibel. Wir sprechen von den 12 Stämmen in Israel, in Wirklichkeit waren es ja eigentlich 13. Also 12 steht irgendwo immer für die Zahl des Volkes Gottes. Und hier sagt er, naja, 11 geht nicht, wir brauchen 12. Jesus hat 12 Jünger und jetzt brauchen sie einen Ersatz, damit sie die Vollzahl wieder erreichen. Die erste Gemeinde hat 120 Personen, 12 mal 10. Das geht bis zur Offenbarung, wo man dann 144.000, 12 mal 12 dauernd haben. Also 12 ist die Zahl Gottes und das alte Israel war auch mit der Zahl 12 verbunden, wird jetzt aber ersetzt durch etwas Neues, nämlich durch die Christengemeinde. Und die fängt mit 12 Jüngern an, setzt sich mit 120 Gläubigen fort und wird dann irgendwann zu den 144.000, symbolisch gesprochen.
Also ist schon interessant, dass hier wirklich auch, so wie es in der Lektion beschrieben wird, strategische Planung dahinter steckt, ja? Dieses, wir wollen dieses Sinnbild weitertragen. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass jetzt einer von uns fehlt. Was würdet ihr sagen, was ist der erste Schritt, um Missionsarbeit vorzubereiten in einer Gemeinde? Was wäre so das Erste in der Vorbereitung?
Mir ist es heute erst untergekommen, dieser Gedanke von, fang bei deiner eigenen Geschichte an, beziehungsweise, überleg nochmal, wie war das eigentlich bei dir? Etwas Ähnliches sehe ich hier auch. Sicherlich nicht nur auf die Wahl des 9.12. gemünzt, sondern generell dieses nochmal Revue passieren lassen, was nach dem ersten Mal emotionalen Schock, was ist da eigentlich passiert? Und dann erwähnen Sie ja ein Kriterium eben, dass diese neue Person von Anfang der Taufe bis eben jetzt Zeuge der Auferstehung dabei gewesen sein muss. Johannes in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, kommt derselbe Gedanke auch gleich vorneweg. Wir schreiben von dem, was von Anfang war, was wir betastet, gesehen und so weiter haben. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich etwas, allein ein Produkt bewerbe und ich stehe nicht wirklich hinter einem Produkt. Das wird man recht gut merken, es sei denn, man ist ein guter Schauspieler. Viel mehr hier. Generell auch zu deiner Frage, wie soll das mit Mission anfangen? Ich kann nicht von Jesus erzählen, ich mache es mal so klar, ich kann nicht von Jesus erzählen als meinem Erlöser, wenn ich ihn nicht als solchen erlebt habe. Dazu musste ich nicht in jeden Misthaufen gesprungen sein. Aber diese persönliche Begegnung, worauf ich dann sowas wie Johannes in seinem Brief sagen kann, ich glaube, das ist der erste Schritt. Sonst werden wir von jemandem erzählen, den wir nicht kennen. Das merken Leute.
Von der Generalkonferenz war so einige Jahre lang das Motto ausgegeben, Erweckung und Reformation. Könnt ihr euch da vielleicht auch noch erinnern. Hat nicht unbedingt wirklich dann gefruchtet, aber die Idee ist ja gar nicht falsch, sage ich. Das sehe ich hier im Vers 14 auch, dieses Einmütige im Gebet sein mit den Frauen. Und interessanterweise, da werden ja auch die Brüder von Jesus erwähnt. Und die haben schon eine Sinnesänderung durchgemacht. Im Johannesevangelium sagen sie noch zu Jesus, ja, geh hinauf nach Jerusalem, dort wird man dir schon die Flügel stutzen, die werden dir dann schon sagen, wer du wirklich bist. Sie glauben also nicht an Jesus. Es wird nicht berichtet, wie sie zu diesem Glauben jetzt gekommen sind, aber Tod und Auferstehung haben sie offensichtlich irgendwie mitbekommen und sind jetzt mit dabei. Also da hat sich in ihrem Denken was verändert, sie sind jetzt bekehrte Christen, und brauchen trotzdem noch eine gewisse Vorbereitungszeit, eine Vorlaufzeit, bis dann ein paar Tage später Pfingsten passiert.
Wenn ich jetzt ganz praktisch vielleicht an die Frage rangehe, glaube ich aber auch, dass Gebet und so weiter, das ist eine Sache, die hat primär was mit mir zu tun. Ich glaube aber auch, dass wir uns definitiv auch die Frage stellen müssen, in was für einem Umfeld bewege ich mich. Ich glaube auch da, auch als Adventgemeinde, aber auch, ich glaube, andere Konfessionen genauso, kann man durchaus sagen, gab es immer wieder auch Missionsbestrebungen, die keine Frucht getragen haben, weil man schlussendlich einfach sagen muss, dass die Leute ein Angebot hatten, was die Menschen aber eigentlich gar nicht gebraucht haben. Das heißt, ich kann auch sagen, ich mache Mission und ich gehe raus und ich spreche Leute vielleicht mit irgendeinem Thema an, was die Leute aber gar nicht interessiert. Also weiß ich denn überhaupt um die Bedürfnisse meiner Umgebung? Und das geschieht wieder viel über Beziehung. Kenne ich die Leute in meinem Umfeld? Weiß ich, was die Leute beschäftigt? Weiß ich, was die Leute bewegt? Wenn ich jetzt vielleicht einfach mal ein biblisches Beispiel nehme. Jesus ist nicht einfach hingegangen und hat gesagt, okay, da ist ein netter Mann, mit dem rede ich. Er ist hingegangen und hat gesagt, Zachäus, ich muss heute bei dir sein. Er hat ihn mit Namen angesprochen. Ja? Und das macht schon wieder viel, wenn wir hingehen und wir wissen, was sind die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Weil nur dann können wir auch wirklich effektiv gucken, was sind die Bedürfnisse, wie können wir darauf eingehen. Ich kann natürlich auch versuchen, einfach mit der Gießkanne, ich erzähle wild überall rum von meinem Glauben, was ja auch eine Methode ist. Ja. Aber ob das dann immer die Früchte trägt, kann unterschiedlich geschehen. Aber ob das dann immer so sinnvoll ist, halt auch die andere Frage. Also so eine gewisse Vorbereitung für die Mission ist doch auch essentiell. Auf der einen Seite persönlich, aber gleichzeitig auch, wenn ich rausgehen möchte, wie ist mein Umfeld?
Genau diese persönliche Entwicklung oder so sieht man ganz oft. Ich denke, da das markanteste Beispiel ist sicherlich Saulus, der nach seiner Bekehrung nicht gleich in die Mission stürzt, sondern eine Zeit nimmt, um darüber wahrscheinlich zu reflektieren, auch wirklich einfach im Reinen zu sein mit Gott. Auch Jesus hat seinen Dienst erst begonnen, als er 30 war. Warum hat er nicht schon früher begonnen? Und auch hier die Apostel, die verharren erst in Jerusalem, sind zusammen und dann beginnen sie ihren Dienst. Das heißt nicht, dass wir es jetzt auf die lange Bank schieben sollen, aber wirklich bewusst zu sein, warum gehe ich jetzt hinaus, was ist denn meine Intention dahinter? Ich glaube, das haben alle durchlebt.
Und ich habe den Eindruck, dass es doch in all dem, was ihr sagt, darum geht, dass uns der Heilige Geist erfüllt. Letztendlich geht es darum, dass das die Vorbereitung ist, weil der Heilige Geist kann uns die Bedürfnisse offenbaren. Der Heilige Geist kann uns Weisheit schenken, zu wissen, wo wir starten, kann uns diese Begegnung mit Jesus ermöglichen. Und das nehme ich jetzt auch gerade wahr, dass das von der Generalkonferenz immer mehr kommt. Also so viele Vorträge, Evangelisationen für die Gemeinden beginnen mit dieser Bitte um die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und wir sehen ja, gerade in Kapitel 2, was das bewirkt und verändert hat. Ich möchte diese paar Verse danach noch mit euch lesen, dass wir sehen, wie war es jetzt nach diesem Pfingstereignis, wo der Heilige Geist ja so sichtbar gekommen ist. Andreas, das ist jetzt noch dein Abschnitt. In Kapitel 2, die Verse 41 bis 47, bitte.
41 bis 47, ja. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden.
Vielleicht können wir ganz kurz noch diese Elemente herausarbeiten, die so wichtig waren für die Ausbreitung der frühen Gemeinde. Was war da also? Jetzt ist der Heilige Geist auf sie gefallen, hat sie erfüllt. Und wie hat das jetzt ausgeschaut?
Ich finde es spannend, eben mit Blick auf die Texte, die wir vorhin hatten, auch wie Jesus selbst es angegangen ist. Mir fällt das erste Element, das hier aufgezählt wird, Lehre auf. Und wenn wir uns anschauen, was da gerade vorher passiert ist, wie Jesus als Auferstandener selbst das initiiert hat, merke ich, sie haben sich mit der Schrift beschäftigt letztlich. Und das gibt ein Stück weit auch den Rahmen, weil eben das erklärt, wo kommen wir eigentlich her? Sie haben sich ja zu dem Zeitpunkt, wurden sie noch nicht Christen genannt, das waren einfach nur die Nachfolger letztlich. Das heißt aber, sie hatten hier eine Lehre, die sie immer wieder daran erinnert hat, was ist da eigentlich passiert, an wen glauben wir eigentlich? Was ein Stück weit ein inhaltliches Gerüst gegeben hat und dann später eben in soziale Aspekte dann hineinführt. Ich nehme hier die Gemeinschaft noch rein.
Ich muss da ganz kurz einhaken. Mir ist das auch so wichtig geworden in der Vorbereitung, die Unterweisung und die Gemeinschaft. Und ich muss jetzt damit kommen. Das ist der Grund für unsere Gemeindeschulen und für die Erwachsenen, für die Missionsschulen. Denn da hast du die Unterweisung im Wort und du hast die Gemeinschaft. Wofür ist die Gemeinschaft da? Dass wir das einüben. Dass wir wissen, wie wende ich das jetzt an, was ich da als Lehre kriege. Das ist der ganze Grund, warum wir Erziehung brauchen. Ja, ich finde das ganz besonders. Du wolltest was sagen noch, Hannes?
Der Abschnitt ab Vers 40 beginnen bis zum Schluss, sagen die Theologen, ist eine Inclusio. Was ist eine Inclusio? Da wird am Anfang eines Abschnitts, ein paar Verse, ein ganzes Kapitel, ein ganzes Bibelbuch, am Anfang des Abschnitts etwas gesagt und zum Schluss das Gleiche noch einmal gesagt. Schaut einmal mit mir da in den Text. Vers 40, lasst euch retten. Ganz zum Schluss, Vers 47, es wurden hinzugefügt, die gerettet wurden. Das Wort retten. Dann in Vers 41, jeden Tag. Vers 47 täglich, das ist das Gleiche im Griechischen noch deutlicher. Und dann sagt der Vers 40, sie wurden hinzugetan und das finde ich im Vers 47 wieder auch. Also, wie kommt es zum Gemeindewachstum? Das ist jetzt die Frage. Lukas erklärt, durch das, was wir im Mittelteil hier lesen. Und da gehört eben die Lehre dazu bis zur Gemeinschaft und bis zu dieser Gütergemeinschaft und das gemeinsame Essen und so weiter. Und das finde ich sehr ausgewogen. Manche sagen, ich bekehre jemanden, indem ich ihm das Wort Gottes sage und dann muss er Adventist werden. Ja, ohne soziale Komponente wird das nie funktionieren. Die anderen sagen wieder Liebe, Liebe, Liebe und vernachlässigen die Lehre. Die Dogmatik braucht es auch. Ja. Also das ist total ausgewogen. Da ist alles drinnen. Jedes Element ist wichtig, damit jemand Adventist werden kann. Wir müssen ihm was von der Bibel sagen. Wir müssen mit dem gemeinsam essen. Wir müssen mit dem was gemeinsam erleben. Und dann wird es funktionieren. Nur dann wird es funktionieren.
Ja, danke. Ein Satz aus der Lektion, der mir sehr gefallen hat oder der mir sehr zu denken gegeben hat, da steht, es sollte keinen Leerlauf geben, wir haben keine Zeit zu verlieren, da jeder Augenblick für die Vorbereitung und die Ausführung von Gottes Mission genutzt werden muss. Mhm. Und ich möchte euch einfach noch mitgeben, gebt nicht auf. Auch wenn wir die Ernte nicht gleich sehen. Ja? In der Apostelgeschichte haben sie es so schnell gesehen. Bei uns ist das vielleicht nicht immer so. Aber dieser Satz klingt mir in den Ohren, Quitters never win and winners never quit. Also die gewinnen, geben nie auf. Aber wer aufgibt, gewinnt auch nicht. Ich möchte jetzt euch noch eine Frage stellen, ihr lieben Zuhörer. Schreib uns doch in den Chat, wie du dich darauf vorbereitest, den Gott, den du erlebt hast, in deinem Umfeld weiterzugeben. Das würde uns sehr interessieren. Und wir wollen jetzt zum Abschluss noch mit Jonathan beten.
Unser guter Vater, ich bin dir dankbar dafür, dass du uns Menschen nicht einfach nur erreicht hast, um uns Erlösung zuzusprechen und anzubeten, sondern auch gleich mitgenommen hast, um wiederum andere zu dir zu führen, ihnen zu helfen, dich vielleicht neu oder zum ersten Mal kennenzulernen. Und wir merken schon, dass das ja etwas mit uns macht. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du so umfangreich an uns denkst, dass nur weil wir uns dir hingegeben haben, dann nicht ohne etwas zu tun sind, sondern dass du uns mit einbringst. Ich bin mir sicher, du könntest es selbst noch viel besser machen. Aber gerade da haben wir erlebt, durch das, was wir erzählt haben, was du alles machen kannst in unserer Schwäche. Du hast es immer wieder wiederholt, dass du in unserer Schwäche groß und stark bist. Und du hast jeden von uns in eine Gegend gesetzt, ob es in einer Institution ist, ob es in einer Arbeit ist, in einem Betrieb, sonst wo, wo wir Menschen begegnen. Das passiert ja ganz automatisch. Und ich möchte dich bitten, für uns, die wir hier in der Runde sind, für die, die zuschauen oder zuhören, dass du uns an unsere eigene Geschichte mit dir erinnerst oder vielleicht, wenn wir noch gar nicht so sicher sind, welche das ist, uns diese Geschichte schenkst und uns dann aufmerksam machst auf die Menschen, die um uns herum sind, die uns nahe sind, wo wir gar nicht weit hinfahren müssen, die unser Leben sehen und für die wir ein Segen werden können und darüber dir ins Gespräch kommen können, zu dem Zeitpunkt, wo die Person es zulässt. Danke für deinen Segen und danke, dass du die große Verantwortung über diese Aufgabe hast. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!